Ja, mich hat's die Woche so ein bisschen erwischt. Deshalb hört ihr da auch meine kratzige Stimme. Aber ich denke, man kann mich trotzdem verstehen. Ich bin ja jetzt schon einige Wochen nicht mehr hier vorne gestanden. Ich glaube, einen Monat habe ich hier nicht mehr gepredigt. Ungefähr muss das sein. Also vier, fünf Wochen sind es her. Ich möchte heute Abend auch keine große Lehreinheit hier vom Stapel ziehen, sondern einfach uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was geschehen ist auch durch Jesus und was er getan hat. Ich will vorab einen Kommentar lesen, der diese Woche zu Ostern im Idea-Spektrum war, Idea-Spektrum Nummer 16, vom 16.04.2014 auf Seite 3. Und zwar hat den Gastkommentar hat der Klaus Göttler geschrieben, Wuppertal. Er ist Dozent an der Evangelistenschule Johanneum und stellvertretender Vorsitzender von Pro Christ. Er schreibt, und ich habe gedacht, das muss ich euch doch mal so vorlesen, weil er das in seinem Kommentar doch so schön auch zusammengefasst hat. Liebe Leserin, liebe Leser, die Frage nach Jesu Auferstehung ist die zentrale Frage für jeden Menschen. Von der Antwort hängt ab, wie wir leben und sterben. Aber was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Dann gäbe es keine Hoffnung. Wir stehen am Grab eines geliebten Menschen. Der Verlust schmerzt. Gibt es eine Zukunft? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es nicht den Hauch einer Hoffnung über den Gräbern dieser Welt. Dann hätte der Tod immer das letzte Wort. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Leben alles, was wir haben. Dann müssten wir es vollpacken bis zum Anschlag. Wir müssten versuchen, alles mitzunehmen, was nur irgendwie geht. Wir hätten ja nichts anderes. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, müssten wir ständig in der Sorge leben, das Wesentliche im Leben zu verpassen. Dann müsste alles irgendwie in bescheidene 80 Lebensjahre passen. Denn ohne den auferstandenen Jesus wäre jede Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod völlig irrwitzig. Ja, wenn Gott Jesus nicht auferweckt hätte, könnte man berechtigterweise an seinen Möglichkeiten zweifeln. Was sollte von diesem Gott zu erwarten sein? Wie sollte er mir in Grenzsituationen helfen können? Jedes Gebet wäre vergebliche Liebesmühe. Jede Hoffnung auf himmlischen Beistand wäre verschwendete Zeit. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre der christliche Glaube eine bloße Ideologie. Sonntag für Sonntag würden sich unzählige Menschen auf der ganzen Welt treffen, um über philosophische Weisheiten nachzudenken und sich an den guten Menschen Jesus erinnern, so wie sich Menschen erinnern an Rosa Luxemburg oder Kurt Cobain, Mahatma Gandhi oder an irgendein anderes verstorbenes Idol. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würden sich Millionen von Christen täglich völlig umsonst in Lebensgefahr bringen und Repressalien über sich ergehen lassen. Wie dumm wären diese Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre das Reden von der Vergebung der Sünden eine hohle Phrase. Dann wäre der Tod Jesu ein göttlicher Betriebsunfall gewesen. Unsere Sünden würden untrennbar an uns kleben und niemand würde dafür gerade stehen. Jede Veränderung in unserem Leben, in unserem Charakter, wäre eine fast aussichtslose Kraftanstrengung. Da wäre keine göttliche Kraft, die uns beisteht. Da wäre keine Hoffnung auf einen Gott, der Menschen bleibend verändern kann. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre unsere Welt ein trostloser und hoffnungsloser Ort. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Gott sei Dank. Er ist auferstanden von den Toten und er lebt. Ich will uns heute Abend nicht die Ostergeschichte vorlesen, sondern, wenn du so willst, das Zeugnis Ostergeschichte oder das Zeugnis darüber hinaus, was der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15. In unseren Bibeln ist das vermerkt, Jesus Christus ist auferstanden. Ich will das mal, damit ich gar nicht viele große Kommentare von mir geben muss heute, will ich einfach diesen Text mal lesen aus der Hoffnung für alle. 1. Korinther 15, Abvers 1. Der Apostel Paulus schreibt dort: Liebe Brüder, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch sie ans Ziel eures Glaubens kommen, vorausgesetzt, ihr bewahrt die Botschaft genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. In Vers 4, 1. Korinther 15, er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es die Propheten angekündigt haben. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und später den 12 Aposteln. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind inzwischen gestorben. Da erinnere ich mich gerne an die Geschichte meines Pastors, der mir erzählt hat, in Wuppertal, so eine Telefonseelsorge in der Gemeinde, die 24 Stunden besetzt war. Und eines Tages hatte er eine Frau am Telefon und sie rief eigentlich gar nicht an wegen Telefonseelsorge oder Seelsorge. Sie wollte einfach nur mal anrufen und sagen, wie bescheuert die Leute sind, die da an der Seelsorge sitzen und noch an die Bibel glauben. Und dann hat mein Pastor ihr diesen Abschnitt vorgelesen und hat ihr gesagt, den Abschnitt gelesen, dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Da hat sie gesagt, wow, die leben heute noch. So, das konnte sie dann auf einmal glauben. Man muss ja so sagen, ja, sie leben heute auch noch, nur leben sie inzwischen beim Herrn. Ab Vers 7. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Wörtlich sagt Paulus, zuletzt ist er mir erschienen, einer Fehlgeburt. Also Paulus sagt, ich bin einfach eine Fehlgeburt. Ich bin ein Frühchen. Ich habe es gar nicht verdient, dass der Herr Jesus sich mir offenbart hat. Vers 9, denn ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, ein Botschafter Jesu zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und alles, was wir sind und haben, sind wir auch durch Gottes vergebende Gnade. Niemand von uns kann sich ein Ticket auf die Schulter kleben und sagen, wow, ich hab's verdient. Nein, der Liederdichter sagt, ich habe nichts als Zorn verdient. Und es ist unbegreiflich, ich soll bei Gott in Ehren sein, bei Gott in Gnaden sein. Ja, das ist, was Gott gesagt hat, Gnade für alle durch das Leiden und Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt. Aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat dieses in seiner Gnade bewirkt. Doch ganz gleich, ob nun die anderen Apostel oder ich, wir alle haben dieses eine Evangelium verkündigt. Und dadurch seid ihr zum Glauben gekommen. Dadurch sind wir zum Glauben gekommen. Jemand hat dir und mir einmal das Evangelium nahegebracht. Und wir sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und wir wissen, dass das auch nicht unser Verdienst ist. Wir sagen, ich kam dann zu Jesus und nahm ihn mein Leben auf. Weißt du, da haben wir schon wieder maßlos übertrieben. Denn es steht geschrieben, so hat es der Herr Jesus gesagt, er sagt, niemand kommt zu mir, es sei denn Gott, der Vater hat ihn vorher zu mir gezogen. Und dann können wir immer noch nicht Ja zu Jesus sagen, dann kommt der Heilige Geist und überzeugt uns, dass dieser Jesus der Heiland, der Retter ist. Und er überzeugt uns zu sagen, Jesus, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Den Glauben, den wir dazu empfangen, Jesus aufzunehmen, selbst den haben wir geschenkt bekommen. Also wir haben nichts, womit wir uns rühmen könnten. Wir haben nichts. Wir hätten wirklich Zorn verdient. Wir hätten verdient, hingerichtet zu werden am Kreuz, da, wo Jesus starb. Ich habe die Tage so gedacht, als Ostern kam, als Karfreitag kam, weißt du, da kam das Gericht über diese Welt. Jesus sagt, jetzt kommt das Gericht über diese Welt. Normal hätte am Karfreitag, hätte die ganze Menschheit ausgelöscht werden müssen. Die ganze Welt hätte ausgelöscht werden müssen, wegen ihrer Schuld und Sünde. Aber weißt du, da kam Jesus. Und Jesus lässt sich auf einem Hügel an ein Kreuz hängen und sagt, ich will der Blitzableiter sein für allen Zorn, für alle Rache, für alles Gericht, das Menschen verdient haben. Er hängt sich mitten ans Kreuz, wie ein Blitzableiter auf dem Dach. Und der volle Zorn und das volle Gericht kracht über Jesus herein. Und die Welt bleibt verschont. Jesus hat es getan. Wir haben es nicht verdient. Wir alle haben dieses Evangelium verkündigt und dadurch seid ihr zum Glauben gekommen. Ab Vers 12 fährt er dann fort. Wenn also im Evangelium gesagt wird, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Also weißt du, ich reg mich ja manchmal auf. Da gibt es in unserer Gesellschaft Theologen, ärgerlicherweise bezeichne ich sie dann immer als Theolügen. So, also es gibt solche Theolügen, die sagen, Jesus ist nicht auferstanden. Jesus ist überhaupt nicht auferstanden, der ist überhaupt nicht am Kreuz gestorben. Und dann schreiben sie seitenweise dummes Zeug. Seitenweise Bücher sind geschrieben. Ja, Regale von Büchern füllen die Aussagen von Theologen, die sagen, dieser Jesus ist nicht auferstanden. Aber wenn ich dann so etwas lese im Korintherbrief, dann sage ich immer wieder, Herbert, reg dich ab. Das ist nichts Neues. Zu Zeiten des Apostel Paulus gab es auch schon solche Theologen, die solche Dinge verbreitet haben. Das ist nichts Neues. Denn Paulus sagt ja, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung gibt es nicht? Denn er sagt, er ist Petrus erschienen, er ist den 12 erschienen, dann ist er mehr 500 Brüdern erschienen, dann ist er dem Jakobus erschienen, dann ist er den Aposteln nochmal erschienen, allen Aposteln. Er hatte ja nicht nur die 12, inzwischen waren ja viele andere berufen worden. Und dann sagt Paulus, und nachdem er schon längst beim Vater war, eines Tages auf dem Weg erschien er mir und offenbarte sich mir. Ein Toter kann sich mir nicht offenbaren. Ein Toter kann sich mir nicht in den Weg stellen. Wir wissen, Paulus sieht dieses grelle Licht des Herrn Jesus Christus. Er fällt zu Boden, er erblindet. Und ein paar Tage später dann einfach auch durch das Gebet eines anderen Gläubigen wieder das Augenlicht zurückzuerhalten. Aber von da an sagte er, mein Leben gehört diesem Christus, ihm werde ich folgen. Bis dahin war er ein Verfolger der Gemeinde. Ab Vers 13, also 12 sagten wir, wie gibt es, dass einige behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Übrigens, das gab es ja schon im Lager der Juden. Ihr wisst, da gab es die Gruppierung der Pharisäer und der Schriftgelehrten und dann gab es noch die Gruppe der Sadduzäer. Die Sadduzäer zum Beispiel behaupteten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Und Jesus sagt, ihr irrt euch, sagt er. Wie kann Gott denn sagen, dass er der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ist? Wie kann dann David sagen, der Herr Gott sprach zu meinem Herrn, Jesus, setze dich zu meinen Rechten. Wie konnte das sein? Er ist nicht ein Gott der Toten. Und er sagt zu den Sadduzäern, es gibt eine Auferstehung der Toten. Aber er sagt, ich will euch sagen, warum ihr irrt. Er sagt ihr, ihr irrt, denn ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Ihr irrt sehr. Er sagte den Sadduzäern, ihr studiert die Schriften, ihr lehrt die Leute aus den Schriften. Aber ihr bringt einen Gott, der keine Toten lebendig macht. Eine nutzlose Nachricht, ein nutzloses Evangelium, sagt der Herr den Sadduzäern. Aber er sagt, der Irrtum, in dem ihr steckt, liegt darin, ihr kennt nicht die Schriften und ihr kennt nicht Gottes Kraft. Und für uns, die wir heute hier versammelt sind und der du sicherlich auch im Internet mir zuhörst, für uns ist das doch ganz klar. Wir glauben nicht einer toten Botschaft, sondern wir haben Jesus Christus erlebt. Wir haben ihn erfahren und er ist lebendig. Wir haben nicht nur Botschaft, nicht nur Evangelium, wir haben nicht nur Worte, wir haben Gottes Kraft in unserem Leben erfahren. Wir haben Gottes Kraft nicht nur in Wundern erfahren, sondern wir haben ihn gerade auch in dem Wunder der Veränderung unseres Lebens, in dem Wunder der Veränderung unseres Charakters erfahren. Ja, wir erleben täglich, da gibt es einen lebendigen Auferstandenen. Deshalb sind wir auch nicht im Irrtum. Wir kennen die Schrift und wir glauben der Schrift. Wir kennen die Kraft und wir glauben der Kraft. Und wir wissen, dass diese Kraft uns auch wieder von den Toten auferwecken wird. Wissen diese Leute eigentlich, was sie da sagen? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube wäre völlig wertlos. 1. Korinther 15, 14 war das. Es hätte keinen Sinn, dass wir eine Predigt halten. Es hätte keinen Sinn, dass wir uns Sonntag hier treffen. Dann wäre es so, wie wir in dem Gastkommentar von Idea gelesen haben, tatsächlich so, dass wir uns über ein paar philosophische Fragen austauschen und an den guten Mann Jesus denken, der mal über diese Erde gegangen zu sein scheint. Nein, wir wissen, er lebt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unsere Predigt umsonst und euer Glaube, unser Glaube, völlig wertlos. Vers 15. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn mit dem Tod alles aus ist. So argumentiert Paulus. Vers 16, wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Welch eine Katastrophe wäre das. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus schon gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Amen. Wir machen uns nämlich nur was vor. Tatsächlich aber ist Christus auferstanden als Erster aus den Toten. Nun aber ist Christus auferstanden als Erster aus den Toten. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen, Vers 21, nämlich Adam, in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen, nämlich Christus, die Auferstehung. Also durch Adam starben alle. Durch Christus werden alle wieder leben. Sogar die Verlorenen, die ohne Christus sterben, sie werden auch auferstehen von den Toten, aber auferstehen zum ewigen Gericht. Weil Jesus auferstanden ist, gibt es nicht nur eine Auferstehung der Gläubigen, es gibt auch eine Auferstehung der Ungläubigen, wie gesagt, leider zum ewigen Gericht. Wir sind Nachkommen Adams und müssen alle sterben. Doch alle, ich lese nochmal Vers 21, der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen, nämlich Adam, in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen, nämlich Christus, die Auferstehung. Wir sind Nachkommen Adams und müssen alle sterben. Doch alle, die Christus nachfolgen, werden durch ihn zu neuem Leben auferweckt. Gibt es hier Christus-Nachfolger? Dann wirst du zu neuem Leben auferweckt. Wir werden zu neuem Leben auferweckt. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erstes ist Christus ja schon auferstanden. Wenn er wiederkommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören, sprich wir. Danach kommt das Ende. Also ihr wisst, dann ist 1000 Jahre Friedensreich auf dieser Erde. Jesus Christus wird herrschen, König sein in Jerusalem. Das hat nichts mit dieser Meinung der Zeugen Jehovas zu tun. Danach kommt das Ende, wenn er Gott, seinem Vater, die Herrschaft über diese Welt übergibt. Er wird dann alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich beansprucht. Denn wenn es in den Psalmen heißt, denn wie es in den Psalmen heißt, wird Christus so lange herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unterworfen hat. Als letzten Feind wird er den Tod vernichten. Vers 27, denn es heißt, alles hat Gott ihm unterworfen. Wenn nun Christus der Herr über alles ist, dann bedeutet dies natürlich nicht, dass er auch Herr über Gott ist, von dem ja alle Macht ausgeht. Wenn aber zuletzt Christus der Herr über alles ist, dann wird er als der Sohn Gottes sich seinem Vater unterordnen, der ihm diesen Sieg geschenkt hat. So wird Gott über alles der Herr sein. Wörtlich, da wird Gott alles in allem sein. Also, wir sehen hier in diesem ganzen Abschnitt so einen Abriss, den Paulus da gibt, wie die Dinge geschehen sind. Und ich denke, hier wird so in diesen 28 Versen wird einfach so das ganze Evangelium mal kurz zusammengepackt, wenn du das so anschaust. Bis hin zum Endgericht. Ja? Und bis hin zum Ende, wenn Christus wiederkommt. Für mich ist etwas, was ich sagen möchte zu diesem Text aus dem Korintherbrief. Er, Jesus Christus, ist der Garant, er ist die Garantie für die Echtheit und die Wirklichkeit unseres Glaubens. Wir folgen keiner Illusion. Wir jagen keiner Utopie nach. Wir haben den Herrn Jesus Christus erlebt. Und er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. King of Kings, Lord of Lords. Amen. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Garant, Jesus Christus ist der Garant und die Garantie für die Vergebung unserer Sünden. Was haben wir gelesen? Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir noch in unseren Sünden. Denn die Auferstehung gehört mit dazu. Und das feiern wir heute an diesem Sonntag. Die Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi. So, wir haben also die Garantie. Jesus selber ist der Garant für die Vergebung unserer Sünden. Er ist der Garant, die Garantie für unsere Auferstehung. So wie wir mit Christus leben, hier auf dieser Erde und einmal sterben werden, so werden wir mit ihm auferweckt werden, sagt die Schrift, und mit ihm sein in alle Ewigkeit. Jesus Christus ist auch der Garant, die Garantie für die Wiederkunft Jesu. Und er hat das so festgemacht. Er hat gesagt, sogar am Abendmahl hat er es verankert. Er sagt, wenn ihr immer dieses Abendmahl feiert, dann tut das so lange, bis ich wiederkomme. Selbst im Abendmahl macht er klar, Leute, vergesst es bitte niemals. Ich lebe und ich komme wieder. Und er wird wiederkommen. Er ist der Garant seiner Wiederkunft. Er ist die Garantie in unserem Leben. Er gibt uns Garantie, dass wir mit ihm entrückt werden in den Wolken und so bei dem Herrn sein werden, alle Zeit. Jesus Christus ist aber auch der Garant und die Garantie, dass alles Böse mal ein Ende haben wird. Die Garantie, der Garant, der sagt, das Böse wird seinen Abschluss finden und es wird in ein Gericht kommen. Und dann wird Gott, auch da haben wir eine Garantie von Jesus Christus persönlich aus seinem Mund. Und Johannes schreibt das in der Offenbarung. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in welcher Gerechtigkeit wohnen. Und dort werden wir mit ihm sein, alle Zeit. Wir haben eine Garantie. Wir haben Jesus selber in Person, ist der Garant eines neuen Himmels, einer neuen Erde und dass wir mit ihm sein werden. Und er ist der Garant, die Garantie für ein ewiges Leben mit ihm in Gottes Reich. Für ein ewiges Leben mit ihm in Gottes Reich. Und ich möchte heute Abend fragen, wenn du hier so bist, hast du schon diesen Auferstandenen kennengelernt? Denn die Bibel sagt etwas, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen, auch nicht ererben. Manche Leute sagen, ja, ich habe gebetet, aber ich höre nichts von Gott. Ich krieg nichts mit von Gott. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch, der nicht Christus in seinem Leben hat, kann Gott nicht sehen, kann ihn nicht erkennen. Um Gott erkennen zu können, müssen wir von Neuem geboren werden. Und wir kennen die berühmte Frage des Nikodemus im Neuen Testament, als er nachts zu Jesus kommt. Und Jesus sagt, und der Nikodemus versteht die Dinge nicht, die Jesus sagt. Und dann sagt Jesus zu Nikodemus, Nikodemus, du kannst das nicht mit deinem Verstand verstehen. Du musst von Neuem geboren werden. Wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann nicht in Gottes Reich hineinschauen. Du kriegst keinen Einblick. Jetzt, schon jetzt im Leben können wir Einblick in Gottes Reich haben. Aber der Herr Jesus sagt Nikodemus, ohne die neue Geburt kriegst du keinen Einblick in dieses Gottesreich. So, und der Nikodemus sagt, das ist mir zu hoch. Er sagt, also Jesus, du meinst, ich, erwachsener Mann, soll also zurück in den Bauch meiner Mutter kriechen und soll noch mal rauskommen? Oder wie stellst du dir das vor? Nein, Jesus sagt, diese Geburt, von der ich spreche, ist eine Geburt durch den Heiligen Geist. Die Schrift sagt eindeutig, dass wir von Neuem geboren werden, wiedergezeugt sind und gereinigt sind im Wasserbad des Wortes und durch den Heiligen Geist. Wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, das heißt durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus sagt, durch die Botschaft, durch die Verkündigung wird dir das Wort gebracht. Während du das Wort hörst, dass dieser Christus lebt, dass er auferstanden ist, während dieser Zeit ist der Heilige Geist dabei und versucht dich zu überzeugen, dass du dich an diesen Jesus wenden solltest, dass du ihn zu deinem Herr machst. Er versucht die ganze Zeit, heute Abend oder auch im Internet, der du die Predigt hörst, er versucht dich davon zu überzeugen, dass Jesus auferstanden ist und lebt und dass du durch ihn ewiges Leben bekommen kannst, dass wenn du ihn in dein Leben aufnimmst, ein Kind Gottes wirst und von neuem geboren wirst. Denn Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Exousia, Vollmacht, Autorität, die Berechtigung, sich Kind Gottes zu nennen. Das ist meine Berechtigung. Deshalb können wir ganz frei sagen, wir sind Kinder Gottes. Wir hören manches Mal, als Christen sind wir Sünder und werden immer Sünder bleiben. Gott ist da anderer Meinung. Im Römerbrief steht geschrieben, wir waren Sünder, jetzt sind wir Heilige und Geliebte. Wenn wir Sünder sind, müssen wir uns bekehren. Aber wir sind Heilige und Geliebte, die in der Lage sind zu sündigen. Aber trotzdem, Sünder ist ein Hamaton, ein Zielverfehler, einer, der nicht weiß, wo die Reise hingeht. Aber seit ich Jesus in meinem Leben habe, weiß ich, wo die Reise hingeht, weißt du? Ich weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Ich weiß, dass dies nur eine Zeit ist auf der Erde, die ich hier lebe, die ich hier verbringe. Aber einmal werde ich für alle Zeit bei ihm sein. Und ich weiß, sollte er nicht vorher wiederkommen und ich entrückt werde in den Wolken ihm entgegen, sollte ich vorher sterben und man mich ins Grab legen, dann weiß ich, dass bei der Stimme des Erzengels, so hat er mir gesagt, so hat er es in seinem Wort gesagt, auch dir gesagt, bei der Stimme des Erzengels werden sich die Gräber öffnen und wir werden hervorkommen und wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Du kannst die Dinge Gottes nur verstehen, wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben. Und dann kommt etwas Außergewöhnliches. Jesus, er wird auch als ein lebend machende Wort, das Logos, bezeichnet. Du nimmst Jesus auf, du nimmst letztlich das komplette Wort Gottes sogar durch Jesus auf. Und dann kommt Jesus in deinen Geist, der tot ist. Ohne Gott nennt Gott unseren Geist tot. Als Menschen sind wir Wesen mit einem Geist, Seele, Körper. Und die Bibel sagt, unser Geist ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Das heißt, die eigentliche Persönlichkeit oder die eigentliche Person, Herbert, siehst du gar nicht. Du siehst nur die Hütte, in der Herbert wohnt. Du siehst mich hier vor dir und du sagst, das ist der Herbert. Nein, das ist meine Hütte. Da wohne ich drin. Da drin wohnt mein Geist. Und die Bibel sagt, wenn ich sterbe, mein Körper plumps umfällt und ich tot bin, dann geht mein Geist und meine Seele aus dem Körper raus und geht zu Gott. Und die Bibel sagt, dann erscheinen wir vor Gott, Prediger 12, der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Der Leib wird vorübergehend in die Erde gelegt. Aber der Geist geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Dann erscheine ich vor Gott, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich vor Gott erscheinen und dann würde Gott sagen, der Vater, weil mein Geist ja zurück zu ihm muss, schön Herbert, dass du da bist. Wir haben auf dich gewartet. Wir freuen uns, dass du angekommen bist. Und er sagt, komm, geh ein in mein Reich. Wenn du heute Abend da bist oder auch im Internet hörst und du stirbst, ohne Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht zu haben, dann erscheinst du auch, dein Geist erscheint auch vor Gott. Aber in dir wird kein Jesus entdeckt. In dir wird, dein Geist ist ein finsterer Geist. Er ist nicht erlöst. Er hat nicht das ewige Leben Gottes in sich, sondern er hat das finstere Leben des Teufels in sich. Und Gott sagt, tut mir leid, ich sehe keinen Christus in dir. Ich sehe und ich kenne deine Lebensgeschichte. Du hast auf dieser Erde, in diesem Leben gemeint, du brauchst keinen Christus. Deshalb geh von mir. Und dann sagt die Bibel, wird so eine Person, die ohne Christus stirbt, in das Totenreich befördert. Und dort im Totenreich wartet sie auf die Auferstehung beim jüngsten Gericht. Wenn dann die Menschen noch einmal alle, die Christus nicht aufgenommen haben, vor Gott erscheinen. Und dann wird noch mal überprüft, ob sie nicht wirklich, und ihnen auch gezeigt, du stehst wirklich nicht im Buch des Lebens. Denn du hast zu Lebzeiten gesagt, ich brauche keinen Jesus. Und deshalb stehst du nicht in diesem Buch des Lebens. Und deshalb werden sie vor dem Thron sein. Und die Bibel sagt, sie werden reingehen in den See, der mit Feuer und Schwefel brennt. So in unserer Übersetzung auch als Hölle bezeichnet. Das ist es nicht, was Gott wollte. Jesus Christus ist gekommen, damit kein Mensch in die Hölle gehen muss. In die Hölle, jeder Mensch, der in der Hölle landet, geht freiwillig dorthin. Ganz einfach, weil er sagt, ich brauche Gottes Ordnung nicht. Ich brauche keine Erlösung. Ich brauche keinen Christus. Und wir gehen freiwillig dorthin, weil wir uns auf dieser Erde dafür entschieden haben, für oder mit Christus zu sein. Ich weiß, die Frage kommt auf, was ist denn mit denen, die also nichts von Christus gehört haben? In meiner Bibel steht etwas geschrieben, nämlich, dass das Werk des Gesetzes, das Werk Gottes, das Wort Gottes, in den Geist eines jeden Menschen hineingeschrieben worden ist. Und jeder Mensch in dieser Welt kann beurteilen und kann feststellen, ob es einen Christus gibt oder ob es ihn nicht gibt. Und jeder Mensch weiß, was gut und böse ist. Ich hatte ja mal eine Serie darüber gehalten, ein paar Jahre zurück, müsst ihr vielleicht die Anfänge, was wir online im Internet haben, wie Gott den Völkern begegnet ist, die ohne Christus waren. Und diese Völker, sie haben teilweise, ja, ich sag mal so, religiöse Riten und Gottesdienste gefeiert und Verhaltensweisen gehabt, wo du denkst, Mensch, die haben das aus der Bibel abgeschaut. Aber sie hatten niemals eine Bibel gesehen. Wie kommt das? Weil das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben hat. Aber die Bibel sagt, deshalb sagt die Bibel auch, ein Kind ist ja von klein auf nicht so ein Böses wie ein Erwachsener, sage ich jetzt mal. Sondern Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber er sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und im Laufe des Lebens und der Erziehung, da geschieht etwas im Menschen. Menschen sind ja nicht ganz einfach nur gottlos, sondern Kinder werden durch ihr Zuhause entweder zu Gottes Liebe und Gottes Furcht erzogen oder sie werden durch ihre Eltern oder Angehörigen oder durch ihre Paten werden sie erzogen zu einem gottlosen Leben, zu einem Leben, dass ich keinen Gott brauche. So, Und schlussendlich wird ihr Geist immer finsterer und finsterer und finsterer. Und die Bibel sagt, schließlich werden sie abgestumpft. Und sie erkennen und sie sehen und sie folgen ihrem Weg der Finsternis. Christus ist gekommen, um jeden Menschen zu erleuchten. Als Jesus kam, hat er ein für allemal den Zorn Gottes abgewendet von der Erde. Als Jesus starb und auferstand, da begann das Zeitalter der Gnade. Jetzt sagt die Bibel, kannst du hineinkommen, du kannst reinlaufen, der Himmel steht offen. Wir haben früher ein Lied gesungen, das hieß, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Er starb, deshalb ist der Himmel offen. Er ist auferstanden, deshalb ist der Himmel offen. Und ich lade dich heute Abend ein, wenn du hier bist und du sagst, ich kenne diesen Christus noch nicht, dann kannst du heute Abend ganz einfach sagen, Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Und dann wird in deinem Geist, der noch finster ist ohne Christus, dann wird heute dort Licht angeknipst. Gott selber kommt, der Heilige Geist kommt, Jesus kommt und sie kommen und machen Wohnung in dir. Sie kommen in deinen Geist und sie kommen und machen Licht an. Und dann wirst du von da an merken, so im Laufe der nächsten Tage und Wochen und Monate, und das wird immer intensiver werden, du wirst merken, wow, ein Gott ist in meinem Leben. Da ist tatsächlich Gott da. Ich erinnere mich, als ich da saß und über meine Bibel damals und Jesus in mein Leben aufnahm. Da sagte ich, Jesus, komm in mein Leben. Sei du mein Herr. Sei du mein Herr. Komm in mein Leben. Und dann auf einmal merkte ich nur absoluter Friede. Ich war ein Mensch, der rastlos war, unruhig war und ständig Action brauchte und es auch liebte, teilweise dann wieder Randale zu machen. Die Tage habe ich mal so in einen Film reingeschaut und da war so ein junger Mann, der immer Action gemacht hat, immer Randale. Da habe ich gesagt, ha. Und andererseits war er sehr weich und auch sehr ängstlich. Das war ich nämlich auch. Schüchtern zum Teil, aber dann auch wieder ausbrechend. Da habe ich diesen Typ da im Film gesehen, habe ich gesagt, kommt mir irgendwie bekannt vor. So einen kannte ich auch mal. Aber weißt du, dann saß ich da damals und sage ich, Jesus, komm in mein Leben. Und auf einmal war Friede da. Es war, als wenn sich etwas auf meine Seele legte, als wenn sich etwas auf meinen Geist legte, auf meinen Körper. Ich sah kein Licht wie der Paulus. Es hat nicht geblitzt, es hat nicht gedonnert, es hat auch nicht gebebt. Das Einzige, was geschah, ich merkte, es ist jemand wie im Raum, es ist Friede da, es ist Frieden da. Und in meinem Herzen, als ich mich bekehrte, war sofort da, alle Menschen, die mir Übles getan haben, ich muss allen vergeben. Ich spürte in dem Moment auch, mir ist vergeben worden. Meine ganze Vergangenheit ist ausgelöscht, das Böse ist ausgelöscht, mir ist vergeben worden. Mein Vater, durch den ich viel Gewalt hat erlebt habe, ich saß da und habe gesagt, ich vergebe meinem Vater. Ich vergebe meinem Vater. Ich habe meinem Vater einen Brief geschrieben, er hat ihn nie beantwortet. Später habe ich ihn angerufen und er hat gesagt, Papa, ich bitte dich um Vergebung, wo ich so ein schlimmer Sohn war. Dabei war er ja eigentlich der Schlimme. Und dann hat er gesagt, hör doch auf, ich war ja auch nicht besser und hin und her. Dann sage ich, Papa, aber ich bitte um Vergebung, wo ich Unrecht getan habe, denn ich habe Vergebung erlebt. Ich habe Frieden Gottes in meinem Leben erlebt. Es hat, glaube ich, noch fast 20 Jahre gedauert, bis mein Vater sich dann zu Jesus bekehrt hat. Aber er hat etwas gemerkt. Mein Sohn, der hat Jesus kennengelernt. Und ich weiß, manches Mal, wenn wir zusammensaßen, und ich jemand versuchte, Zeugnis zu geben über den Glauben. Und die Personen so ein bisschen spöttisch waren oder meinten, ich hetze ja wohl nicht mehr so alle. Obwohl mein Vater nicht gläubig war. Da hat er gesagt, da muss ich meinem Sohn aber recht geben, was der dir jetzt gesagt hat, das stimmt. Da habe ich immer gedacht, hat er sich jetzt bekehrt? Nein, nein. Und danach dem habe ich so gedacht, oh Papa, hast du jetzt auch Jesus aufgenommen? Also komm, bitte, jetzt lass mich mal in Ruhe damit, ja? So, aber wenn es zum Gespräch kam, da hat Papa wieder doch, da war er mein Beistand und hat gesagt, warum? Er kannte seinen Sohn vorher. Bevor ich mich nämlich bekehrt habe, da ist das so eskaliert. in unserem Leben, dass ich meinen Vater umbringen wollte. Ich habe gesagt, diese Repressalien, das Schlimme, das ich erlebe, das muss ich nicht mehr erleben. Und so bin ich hergegangen. Ich sehe es heute noch. Ich habe meinen Vater geschnappt. Er war eine zierliche Person. Gut, ich war damals auch nur 70 Kilo. Ihr merkt, ein bisschen weniger als heute. So, 70 Kilo ungefähr, vielleicht auch 69. Aber ich habe gesagt, es ist Schluss. Ich lass mich nicht schikanieren. Ich lass mich nicht mehr quälen. Ich lass nicht mehr zu, dass meine Schwester drangsaliert und gequält wird. Und ich habe meinen Vater zu Boden geworfen. Ich habe mich auf seinen Brustkorb gekniet, habe seinen Hals zugedrückt und habe gesagt, du, jetzt stirbst du. Und ich habe ihn beschimpft und habe gesagt, und jetzt werde ich dich umbringen. Und ich meinte es vollkommen ernst. Ich habe gedacht, diesen Mann werde ich umbringen. Und dann kamen zwei und haben mich weggezerrt und haben mich weggeholt und haben gesagt, bist du verrückt? Bist du wahnsinnig? Du kommst in den Knast. Und ich bin rausgegangen und das war bis zu meiner Bekehrung das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß noch, nein, mein Vater kam da mit einem langen Küchenmesser hinterher auf die Straße, verfolgte mich und schmiss es hinterher und sagt, du sollst verrecken, du elender Hund oder was auch immer. Also zu beschimpfen, das war so unsere Alltagssprache. Und dann ging ich, und bis ich dann zu Jesus kam und er alles verändert hat. Im August 2005 ist mein Vater gestorben. Sein Pastor war in Urlaub. Inzwischen hatte er sich schon längst zu Jesus bekehrt. Ich weiß noch, er rief kurz vor seiner OP an und er sagte, Herbert, ich wollte nur sagen, und er hatte sich immer noch nicht bekehrt, Herbert, ich wollte nur sagen, ich werde operiert. Ja, ich sage, und du hast Angst, Papa, ja? Sagt er, ja. Ich sage, Papa, da muss ich dir ja sagen, es kann sein, dass du aus der Narkose nicht aufwachst. Es kann sein, dass du stirbst. Und wenn du ohne Jesus stirbst, dann gehst du in die Hölle und wir werden uns nie wiedersehen. Das ist krass, Papa, oder? Was ich sage, oder? Er sagt, das ist voll krass. Dann habe ich ihm gesagt, wie er Jesus in sein Leben aufnehmen kann. Das war Jahre vor 2005. Ich denke, vielleicht 8, 9 Jahre davor, bevor er dann zu Jesus ging. Und dann ging er in OP. Die OP war vorbei. Alles war super gelaufen. Und dann auf einmal stellten sich Blutungen ein. Und er kam auf die Intensivstation. Und sie haben das einfach nicht mehr zum Stillstand bekommen. Ich bekam dann einen Anruf aus dem Krankenhaus. Und da hieß es, ihr Vater wird sterben. Und die Angehörigen, meine Geschwister, die dort in Bremen wohnt, mein Vater wohnte zu der Zeit in Bremen und wir waren ja hier in Messel, Landkreis Darmstadt-Dieburg. Und dann habe ich ihn mir geben lassen und dann lag er dort. Und meine Schwester sagt nur, er ist schon ganz bleich, das Leben geht raus, also er wird uns jetzt verlassen. Und dann habe ich gesagt, Papa, hörst du mich noch? Dann sagt er, ja, ich höre dich noch, ganz schwache Stimme. Ich sage, Papa, davon sprach ich vor der OP. Du hast dein Leben nicht in deiner Hand. Und es kann so schnell alles zu Ende sein. Und dann habe ich gesagt, willst du Jesus noch vorher in dein Leben aufnehmen? Sagt er, ja. Und dann war ich da am Telefon, hier im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Er dort auf der Intensivstation im Klinikum in Bremen. Und dann haben wir gebetet dort. Und dann hat er Jesus aufgenommen. Und dann, Marita schob mir einen Zettel zu, bete für seine Heilung. Dann habe ich gesagt, Papa, jetzt hast du Jesus. Und jetzt hast du nicht nur einen Erlöser, jetzt hast du auch einen Arzt in deinem Leben. Und dann haben wir gebetet, im Namen Jesu sage ich, dass du leben sollst. Und wir sprechen Heilung aus über dir. Wir sprechen Heilung, über Wiederherstellung aus über dir. Die Blutungen kommen zum Stillstand im Namen Jesu. Und was weiß ich, was ich da alles gebetet habe. Und auf einmal, meine Schwester, er kriegt wieder Farbe. Er kriegt wieder Farbe. Und die Haut wurde wieder rosa. Und Leben kam rein. Und dann habe ich ihm willkommen geheißen in dem neuen Leben mit Jesus Christus. Und wir haben dann Tage später gesprochen. Und er sagt, Herbert, weißt du, es ist etwas Eigenartiges passiert. Als ich Jesus aufnahm, Da merkte ich auf einmal, dass er da ist. Aber als du dann sprachst, für meine Gesundheit betetest, dann sah ich aus der Ecke des Krankenzimmers, er sagt, du hältst mich für verrückt. Du denkst, ich spinne, ich halluziniere, ich bin halt schon kurz vorm Jenseits und jetzt siehst du halt schon Gespenster. Aber er sagt, aus der Ecke des Krankenzimmers kamen schwarze Gestalten auf mein Bett gestürzt, als du für meine Heilung betetest. Und als du betetest den Namen Jesu für Heilung, da reichten sie gerade mein Bett und es war vor meinem Bett wie eine unsichtbare Glaswand. Sie klatschten alle dagegen, diese Gestalten, fielen runter und verließen den Raum. Und er sagte, und dann war ich gesund. Ja, verstehst du? Das ist es, was Jesus tut. Übernatürlich. Ich gebe zu, ich habe gedacht, er ist trotzdem ein bisschen überdreht. Ich habe gedacht, ja, es war wohl doch schon sehr schlimm, dass er die Gestalten gesehen hat. Dann habe ich auch noch gedacht, ich sage ja alles, was ich mal so... Außerdem, er will mich jetzt beeindrucken, was er so alles gesehen hat. Das habe ich auch noch gedacht. Aber dann, Zeit später, dann hat er mir, er liebte es, Bilder zu malen. Er war so ein kleiner Künstler in diesen Sachen. Und dann hat er gesagt, ich habe das mal alles auf Bilder gemalt, damit du siehst, was in dem Krankenzimmer passierte. Dann hat er diese Gestalten gemalt. Er hat gemalt, wie sie vor seinem Bett auf die Erde klatschten. Er hat das alles gezeichnet. Er sagt, ich spinne nicht. Ich habe es gesehen, aber ich habe auch erlebt, wie Jesus kam und mich gesund machte. Es ist, und 2005 ist er dann zu Jesus gegangen. So, das war sehr schön, das mitzuerleben. Wir hatten damals, die Darmstädter wissen es, vielleicht die Michelstädter noch, in der Zeit, wir hatten damals 2005 uns vorgenommen, jeden Haushalt in Darmstadt mit dem Evangelium zu erreichen. Wir hatten ungefähr, ich glaube, 90.000 oder 100.000 extra Post gedruckt. Und dann sind wir in jeden Haushalt gegangen, um die gute Nachricht in die Stadt zu bringen. Und mitten in dieser Aktion bekomme ich einen Anruf aus dem Klinikum in Bremen. Meine Schwester, sie war am Weinen und sagt, Papa, geht's schlecht, der wird sterben. Und wir waren gerade bei unserer Bibelarbeit an dem Vormittag, das war noch in der Kirchenallee. Da waren wir gerade 2,5 Jahre dort. Und wir haben dann einfach als Team dort für meinen Vater gebetet. Und jemand aus dem Team sah, er sagt, ich sehe ihn dort im Bett liegen. Und ich sehe, wie ein Lichtglanz um ihn ist, wie sein ganzer Körper umgeben ist von einem Licht. Als wenn seine Haut nochmal überzogen ist mit Licht. Und da haben wir gewusst, oh, das ist beruhigend. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Und dann haben wir einfach weiter gebetet. Und ein paar Minuten, ich glaube 2-3 Minuten später, also kurz danach auf jeden Fall, vielleicht waren es noch ein paar Minuten mehr, ich weiß es nicht mehr genau, dann waren wir am Beten und dann sagt jemand, oh, jetzt sehe ich, sein ganzer Körper ist überzogen mit Gold. Er ist ganz wie in Gold gehüllt. Da wussten wir, jetzt ist er nach Hause gegangen. Jetzt ist er gestorben. Das Telefon klingelt, meine Schwester, Papa ist gestorben. Ich sag, Schatz, wein doch nicht. Er ist doch zu Hause. Er ist doch nach Hause gegangen. Da gehen wir doch alle hin. Und ich weiß nicht, mir war nicht nach meinen zumute. Also wahrscheinlich hätte ich geweint, wenn er ohne Christus gestorben wäre. Wer weiß, vielleicht hätte ich meine Hände in Gram gestürzt. Ich weiß es nicht. Und ich weiß, ich bin weitergefahren, eine Tour. Ich habe dann da die Außenbezirke von Darmstadt zum Teil übernommen, die Briefkästen und die Leute dort anzusprechen in den Häusern mit unserer Extrapost. Und ich sitze nur im Auto und ich fahre. Ich sage, Herr, ist mit mir alles in Ordnung? Er sagt, warum? Ja, Herr, ich heule nicht. Ich bin auch nicht traurig, Herr. Herr, stimmt was nicht mit mir, habe ich gefragt. Der sagt, es ist alles in Ordnung. Warum solltest du trauern? Er ist doch bei mir. Warum solltest du trauern? Er ist doch bei mir. Sag kurz mal, sein Pastor war in Urlaub. Ich habe meine Familie angerufen. Ich sage, Leute, ihr braucht keinen anderen suchen. Die Beerdigung von meinem Papa, das übernehme ich. Und so konnte ich ihm auf deinen letzten Gang, den irdischen Gang, seinen Körper hier begleiten. Sein Geist war ja schon längst bei Gott inzwischen. Wir haben ihn zu Grabe getragen. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Wochen mit meiner Mutter gesprochen. Es sah ja so aus, als würde sie heimgehen. Und nach einem Tag, nachdem Raffaella nicht da war, war sie wieder quietschfide, hat sogar wieder gegessen und so weiter. Und ich habe gesagt, Mama, wir sind ja weit auseinander, du hier in Ostfriesland und ich in Darmstadt. Ich würde doch gerne mit dir besprechen, wenn du nach Hause gehst, wenn du stirbst, wenn du zu Jesus gehst, wie wollen wir das handhaben? Also ich würde dir vorschlagen, dass ich dich beerdige, dass das kein anderer Pastor macht. Was hältst du davon, Mama? Sagt sie, das wünsche ich mir. Das fände ich toll, wenn du mich beerdigst. Aber mein Pastor sollte auch was sagen dürfen. Okay, sage ich, den lassen wir auch was sagen. Ne? Den lassen wir auch was sagen. Verstehst du? Das ist, so können wir damit umgehen, mit dem Tod, mit dem Sterben, wenn Jesus in unserem Leben ist. Ich sage nicht, dass andere nicht vielleicht auch weinen und trauern. Aber für mich ist das so, ja, ich weiß, sie ist dann zu Hause, sie hat ihren Lauf vollendet. Ja, sie hat ihren Lauf vollendet. Naja, ich meine, wenn man dann denkt natürlich, was ist, wenn Marita gehen würde? Was ist, wenn da Kinder gehen würden? Ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich mich in einen Kartoffelsack stecken und eine Woche heulen und trauern. Ich weiß es nicht. Aber andererseits würde ich auch dieses Wissen in mir tragen. Sie sind bei Jesus. Sie sind bei Jesus. Und das haben wir der Auferstehung Jesu Christi zu verdanken. Weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Amen. Deshalb werden auch wir auferstehen. Wir sind nicht wie die übrigen, die da trauern, sagt der Apostel. Wir sind nicht so wie Leute, die keine Hoffnung haben. Wir wissen, wir sehen ihn wieder. Du hast deinen Vater die Tage zu Grabe getragen. Und wir wissen, wir werden ihn wiedersehen. Du hast ihm ja Grüße ausgerichtet. Ich habe gesagt, Elke, du gehst ja nochmal hin, du sprichst mit deinem Papa. Und sag ihm, er soll meinen Vater grüßen und meine Oma und mein Opa. Ja, weil meine Oma und Opa habe ich ja ewig nicht gesehen. Aber geh und sag ihm, wir sehen uns wieder. Wir kommen ja alle nach. So, ich richte immer wieder Grüße aus. So an verschiedene Leute, die ich gut kenne. Also wenn ihr wisst, jemand geht heim, der zu Jesus gehört, dann richtet immer Grüße aus an eure Angehörigen. Das ist für den, der stirbt, auch wieder etwas sehr Gutes. Das ist, er hat nämlich einen Auftrag für seine letzte Reise. Er weiß, ich sterbe nicht nur, mein Körper kommt nicht nur in die Erde oder in die Urne oder wie auch immer, sondern der, der geht, weiß, oh, die wissen alle, ich komme an. Das gibt mir Sicherheit im Tal des Todes. Ich weiß, ich komme an. Außerdem muss ich ankommen. Ich habe ja Grüße zu übermitteln. Wir haben ja Grüße zu übermitteln. So, scheu dich nicht, Grüße zu übermitteln. Ja, wir dürfen auch weinen, wir dürfen auch trauern. Es ist klar, wenn wir liebe Menschen verlieren. Aber wir wissen, wo die, die in Christus entschlafen sind, hingehen. Und das ist für mich Frieden und Beruhigung. Das ist für mich tiefes inneres Glück. Ich weiß, Christen sehen sich niemals das letzte Mal. Sie sehen sich niemals das letzte Mal. Da ist jemand, der mir zuhört. Ja, es ist im Internet. Und du denkst, genau, der Herr sagt, in deinen Gedanken geht gerade ab, dass du sagst, ich weiß aber nicht, ob mein Mann, der verstorben ist, zu Jesus gegangen ist. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Und deshalb überlegst du dir, ob du dich für Jesus entscheiden willst, weil du sagst, die Liebe zu deinem Mann ist so groß, lieber will ich mit ihm in die Zeit in der Hölle oder die Ewigkeit in der Hölle verbringen, als ohne ihn bei Gott. Der Herr Jesus sagt, was aber, wenn dein Mann in der letzten Stunde sein Leben mit mir geklärt hat und er ist bei mir und du versäumst es, dein Leben mir zu geben. Das bedeutet, du bist in ewiger Verlorenheit und dein Mann in Ewigkeit bei mir. Der Herr setze dein Leben oder deine Entscheidung nicht auf solche waghalsigen Vermutungen oder Gedanken. sondern wende dich zu mir. Die Toten, sagt der Herr, sie sind in meiner Hand. Sie sind in meiner Hand. Denn Jesus hat den Schlüssel des Todes und des Totenreichs, richtig? Er hat den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Ich möchte heute Abend fragen, ist jemand da, der sagt, ich habe noch niemals Jesus in mein Leben aufgenommen, so eine persönliche Entscheidung getroffen für Jesus? Ich spreche nicht davon, dass du als Kind irgendwo getauft oder gesegnet wurdest. Ich spreche davon, dass du in deinem Leben mal einen Punkt gehabt hast, wo du sagst, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, sei du mein Herr, du sollst in mir wohnen. Und dann von dem Moment an bekommt man nämlich erst das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Man wird kein Kind Gottes durch eine Babytaufe oder Besprengung oder durch eine Segnung, sondern so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Im Römerbrief sagt der Apostel Paulus, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, der ist gerechtfertigt vor Gott. Das bedeutet, wenn du Jesus aufnimmst und du glaubst an den, der aus den Toten auferstanden ist, dann sagt Gott, in diesem Moment sind dir all deine Sünden erlassen. Gott sagt, in diesem Moment bist du genauso gerecht geworden wie mein Sohn. Er sagt, dass er die rechtfertige, die des Glaubens Christi sind. In dem Moment wirst du gerechtfertigt. Du musst dir vorstellen, ein Mensch, ein Gläubiger, der in der Lage ist zu sündigen, den Gott nicht mehr Sünder nennt, weil der Gläubige kein Zielverfehler mehr ist, weil er hat ein Ziel mit Jesus, das Ziel in die Ewigkeit mit Jesus. Ein Gläubiger, der in der Lage ist, Fehler zu machen, zu sündigen. Gott bezeichnet diesen Gläubigen trotzdem als gerechtfertigt, als Gottes Gerechtigkeit. Warum kann Gott das so sagen? Er sagt, weil wir des Glaubens Jesu sind. Und er sagt, weil er den rechtfertigt, der des Glaubens Jesu Christi ist. Den rechtfertigt er. Und das alles, Gnade, haben wir nicht verdient. Gibt nichts zum auf die Schulter klopfen. Nee, Gnade. Gott sagt, ich lasse Gnade über dich ausgießen, Gnade in dein Leben fließen. Du bist jetzt Gottes Gerechtigkeit. Wenn du heute Abend hier bist und dann sagst, ich habe noch niemals diesen Jesus aufgenommen. Ich würde das heute Abend gerne tun. Würdest du bitte für mich beten? Wenn du möchtest, dass ich für dich bete, dann heb einfach die Hand. Oder auch sage ich mal so, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du sagst, ich bin nicht sicher, wenn ich sterbe, dass ich bei Jesus sein werde. Wenn du da nicht sicher bist, das ist etwas, was man sicher machen sollte. Hier muss man sich eine Sicherheit in sein Leben hineinholen. Wenn du irgendwo Fragen oder Zweifel hast in diese Richtung oder nie Jesus aufgenommen hast, dann heb doch bitte deine Hand, ich werde für dich beten und Jesus wird heute in dein Leben kommen. Danke, Jesus. Ich weiß nicht, ob alle gläubig sind, die hier sind. Du weißt es aber. Du weißt es. Ja, ich gehe dann voraus, dass dann alle gläubig sind in diesem Gottesdienst. Ist noch jemand da, der sagt, nee, eigentlich doch. Und du, der du im Internet zuhörst, geh doch mal ganz einfach zu Jesus und sag, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Da ist jemand, der auch im Internet zuhört, du sagst, du hast mal in deinem Leben einen Spruch getan, vor Jesus werde ich niemals meine Knie beugen. Jesus sagt, beuge heute deine Knie und anerkenne mich als deinen Herrn. Beuge heute deine Knie. Ich werde in dein Leben kommen und ich werde Ziel und Richtung und Ewigkeitswerte in dein Leben hineinbringen. Ich danke dir, Jesus, dass du mit uns bist, dass du zu uns redest. Ich danke dir, dass du der Garant, die Garantie für unsere Auferstehung bist, für die Vergebung unserer Sünden, für die Wirklichkeit unseres Glaubens, für deine Wiederkunft, für den neuen Himmel, die neue Erde, die einmal kommen werden, aber auch die Garantie, dass sie in Ewigkeit bei dir sein werden. Danke, Herr, dass du in unserem Leben bist. Ich gebe dir Ehre. Halleluja. Amen.